Die sogenannte Bucketlist ist heute in aller Munde. Diese Liste, wo man draufschreibt, was man in seinem Leben alles noch verwirklichen will oder von Träumen, die man auf jeden Fall in Angriff nimmt oder umsetzen möchte. Auf so einer Bucketlist können Dinge stehen, die man nie schafft. Angenommen, ich schreibe hier drauf, also nicht ich, sondern eine Frau, ich möchte schwanger werden und ich möchte das Kind austragen 9 Monate lang und ich möchte dann das Kind auf die Welt bringen. Mein heutiger Gast spricht über die Kinderlosigkeit, darüber, dass sie unfruchtbar ist und was das für ihr Leben bedeutet hat, was es mit ihr gemacht hat, die Erkenntnis, ich kann nie ein Kind bekommen, da freut man sich drauf. Sie freute sich drauf mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann und es ist nicht möglich. Ich bin zutiefst dankbar, dass Miriam so offen darüber spricht und so ein Tabuthema auch angeht, was in Frauen vorgeht, wie sie mit diesem unerfüllten Wunsch aushalten müssen. Was passiert, wenn sie jemanden sehen, der einen Kinderwagen schiebt? All das und wie gesagt, eine Bucketlist hilft ihr wenig.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Wenn man jetzt so in eine Gruppe kommt, hat das nicht genervt, immer diese eine Frage zu hören? Bist du schwanger?
Doch, natürlich hat die genervt. Es ist zum Glück nicht oft vorgekommen, weil ich relativ früh schon angefangen habe, darüber zu sprechen. Heute kommt es immer noch vor. Ja, ich habe mir schon tatsächlich mal überlegt, ob ich mal wirklich so eine Aufschrift nehme für ein T-Shirt, wo drauf steht, unfruchtbar. Damit jeder Bescheid weiß.
Irgendwann kommt ja auch der Moment, wo man dann sagt, so ist es.
Diese Befürchtung, dass es sein könnte, dass ich keine eigenen Kinder bekommen könnte, die kam schon so ein bisschen in der Pubertät. Damals habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht, aber ich hatte mal sehr unregelmäßig meine Periode gehabt damals. Und dann kann ich mich an einen Frauenarztbesuch erinnern, da war eine Vertretung da, also nicht meine eigentliche Frauenärztin. Und die sagte sowas wie, wenn sie dann mal in dem Alter sind, dann müssen sie vielleicht nochmal herkommen, dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Das mit dem Schwangerwerden könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie das begründet hat. Ich habe mir nur das gemerkt im Hinterkopf und habe aber die Hoffnung zu dem Zeitpunkt nicht aufgegeben, sondern habe gedacht, ach, lass die mal reden.
Und dann gingst du weg vom Frauenarzt? Wie alt warst du da?
Ah ja, gut, da war ich vielleicht 16 oder so. Das war noch sehr jung. Dann habe ich gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht, über das Thema, bis ich dann eben geheiratet habe. Und die ersten Jahre unserer Ehe, da war das auch noch kein Thema, weil mein Mann noch im Studium war und ich Referendariat gemacht habe. Und auch meinem Beruf erstmal noch nachgehen wollte. Und
Lehrerin.
Genau, richtig. Und ich glaube, bei uns fing das dann so richtig an, also ich sag mal so, die Übungszeit, schwanger zu werden, begann dann 2007 bei uns. Und das war interessanterweise von Anfang an schon oft so, dass meine Periode längere Zeit ausgeblieben war.
Ach, und immer Hoffnung.
Richtig.
Ah.
Und natürlich am Anfang, so als Neuling, denkt man natürlich direkt schon bei den kleinsten Anzeichen, okay, so die ersten 2 Jahre, wo wir geübt haben, habe ich sehr, sehr viele Schwangerschaftstests gemacht, die dann natürlich alle negativ waren.
Ah.
Und dann auch zwischendurch mal einen Arztbesuch, weil ich irgendwie gedacht habe, ach, der Test, der kann ja falsch liegen. Ich muss mir jetzt mal einen Termin beim Frauenarzt machen. Und ich habe aber dem Frauenarzt nie gesagt, dass ich vermute, schwanger zu sein. Das war mir zu peinlich. Sondern ich habe irgendwie gesagt, ich habe irgendwas vorgeschoben, damit ich einen Termin kriege und hingehen kann. Und dann, weiß ich nicht, hat er manchmal Ultraschall gemacht und dann hat er mir nichts von Schwangerschaft gesagt.
Das war ja frustrierend, oder? Du wusstest in dir, ich will eigentlich wissen, ob ich schwanger bin.
Genau. Er wusste zwar dann irgendwann, dass ich diesen Kinderwunsch habe,
mein
Frauenarzt, und hat mich da auch ein Stück weit begleitet. Aber als er dann auch am Ende war mit seinem Latein, da hat er mir das auch so ganz ehrlich gesagt und hat halt gesagt, also wenn Sie noch drüber nachdenken, Kinder zu bekommen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um in eine Kinderwunschklinik zu gehen, weil er eben mit seinen Mitteln und mit seinen Möglichkeiten jetzt am Ende ist.
Wie lang war die Phase von, ich sag mal nichts zum Frauenarzt und dann checkt er es und sagt, es funktioniert nicht?
Also diese Zeit war jetzt nicht so lang. Ich habe mich ihm dann relativ schnell anvertraut, okay, weil ich gedacht habe, ich muss da auch kein Geheimnis vorkommen. Ich meine, er ist ja mein Frauenarzt. Ich habe sonst nicht viel darüber gesprochen in meinem Freundeskreis und so, weil es mir wirklich peinlich war, zum einen diesen Wunsch zu haben und zum anderen aber auch immer zu merken, ich bin nicht schwanger. Und das war mir so, diese Diskrepanz war mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Also ich wusste nicht recht, wohin mit mir.
Vermutlich war es dir peinlich gegenüber Bekannten und Freunden, würde ich mal sagen. Oder vielleicht sogar Familie.
Ja, klar, überall. Das war mir peinlich. Und zum anderen war es natürlich auch so, dass es emotional auch was mit mir gemacht hatte. Mhm. Und ich das selber überhaupt nicht im Griff hatte. Also ich hatte meine Gefühle nicht mehr im Griff und wusste nicht so recht, wohin damit. Und habe dann immer mehr angefangen, diese Gefühle zu verdrängen. Mir zu sagen, ach komm, stell dich nicht so an, es ist halt so und du musst jetzt irgendwie damit leben. Außerdem wusste ich auch nicht recht, wohin damit. Und vor allen Dingen, was noch hinzukommt, war, dass das sehr, sehr stark an meine Persönlichkeit gegangen ist. Also ich habe das irgendwie persönlich genommen.
Kannst du ein bisschen die Tür aufmachen, warum und wie das war?
Ja, es ist halt so, dass wahrscheinlich ist das auch, geht das den meisten Frauen so oder ist es vielleicht auch normal bei Frauen, dass sie irgendwann sich einfach danach sehen, ein Baby zu bekommen? Mhm. Und es ist ja nicht irgendwie was total Absurdes oder so, ja, dass ich jetzt irgendwie eine Villa auf Mallorca haben will oder so, sondern es ist ja was ganz Natürliches. Mhm. So, und weil das die ganze Zeit über nicht in Erfüllung gegangen ist, ich habe mich gekränkt gefühlt, ich war verletzt und meine Persönlichkeit war irgendwie kaputt und auch mein Selbstwert.
Ja.
Alles war im Keller. Ich habe einen ganz niedrigen Selbstwert gehabt und ich habe gar nicht den Mut gehabt, die ersten Jahre darüber zu sprechen.
Von welchem Zeitraum sprechen wir? Also wann war das? Ausgehend von heute, vor wie vielen Jahren war dein Selbstwertgefühl dermaßen im Keller?
Ja, also gut, 2007 fing das ja an, dass wir
wollten.
Genau. Dann habe ich irgendwann so 2009 gedacht, okay, vielleicht musst du wirklich mit dem Gedanken spielen, dass du niemals Kinder kriegen würdest. Und da fing das dann auch so phasenweise an, dass mein Selbstwert im Keller war und dass ich auch depressive Symptome hatte, würde ich sagen, rückwirkend gesehen. Aber damals, ich habe einfach weiter gearbeitet und wusste auch.
Du warst ja dann immer mit Kindern konfrontiert als Lehrerin.
Ja, genau. Das war auch am Anfang gut und okay für mich, weil die Kinder am Anfang mehr in dem Alter waren, als wären sie meine jüngeren Geschwister. Also ich habe nicht in der Grundschule gearbeitet, sondern mit weiterführende Schule. Ich war in der Hauptschule. Und wenn die so 8., 9., 10. Klasse waren, dann war ich quasi wie die große Schwester als Lehrerin. Und deswegen war das für mich auch nicht so problematisch. Ich habe gerne gearbeitet als Lehrerin und bin aufgegangen in den Beruf. Und ich dachte, ich mache das bis 65 damals.
Und dann sagt der Frauenarzt, geht nicht. Kinderwunschklinik. Hm. Habt ihr gemacht?
Nein. Das war für uns von vornherein klar, dass wir das nicht machen möchten, weil ich schon in den ersten Jahren gemerkt habe, wie nervenaufreibend das ist. Immer mit diesem Schwangerschaftstest und dann ist doch negativ. Und dann habe ich, also ich, wir waren uns da eigentlich auch recht schnell einig, dass wir gesagt haben, das tun wir uns nicht an. Also, nee.
Hat dein Mann sich auch untersuchen lassen? Oder
nein, hat er nicht. Mhm. Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich das möchte, dass er sich untersuchen lässt. Mhm. Ich war da hin und her gerissen. Mittlerweile finde ich es okay. Wir haben einfach irgendwann gesagt, wir möchten es eigentlich gar nicht so genau wissen, an wem liegt es jetzt wirklich, sondern wir haben einfach irgendwann gesagt, okay, wenn es nicht so sein soll, dass wir eigene Kinder bekommen, dann wollen wir das auch so annehmen.
Was hat es mit eurer Partnerschaft gemacht, diese Tatsache, keine Kinder zu kriegen?
Die hat uns, diese Tatsache hat uns recht viele schwierige Zeiten beschert. Ja, zeitweise gab es auch so schon in Richtung Ehekrise, weil wir einfach so unterschiedlich damit umgegangen sind. Mhm. Gerade so in den letzten Jahren, 2014, habe ich ausgelöst durch den Kinderwunsch und auch andere schwierige Situationen in meinem Leben einen Burnout bekommen.
Dieser Wunsch frisst dann ja auch auf. Das betrifft ja nicht nur Kinder, wenn man sich irgendwas sehr wünscht. Mhm. Ist es ja oft so, dass man nur noch sich um diesen Gedanken kreist. Immer mehr, immer schneller und dann explodiert die ganze Geschichte irgendwann. Mhm. Und das betrifft ja beide Partner. War das bei euch beide? Und war das bei euch auch so, dass ihr da quasi aneinander hochgegangen seid? Und da macht man ja auch Vorwürfe. Ist völlig normal. Mhm. Denk doch mal was anderes oder sei nicht so verkrampft. Stell dich nicht so an irgendwas. Ich weiß nicht, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, das Schwierige für mich war in dem Moment jedenfalls, dass mein Mann sehr sachlich daran gegangen ist. Mhm. Der hat irgendwann halt gemerkt, okay, es klappt nicht, es soll wohl nicht so sein. Ah. Also Häkchen dahinter und das Leben so leben, dass keine Kinder da sind. Ich habe das am Anfang versucht, eine Zeit lang mitzugehen und habe quasi die Gefühle noch mehr verdrängt und habe mir gesagt, okay, jetzt lebst du halt einfach dein Leben. Aber das hat nicht funktioniert.
Ne? Gehst du wieder in die Schule und unterrichtest wieder Kinder, stell dich nicht so an.
Und dann habe ich halt wirklich da auch zu diesem Zeitpunkt des Burnouts dann gemerkt, nee, also so kann es nicht weitergehen. Und ich musste mich dann wirklich auch diesen Gefühlen mal stellen, dieser Traurigkeit. Es ist ein Gefühl von Leere, was in einem entsteht oder was in mir entstanden ist. Also mir fällt gerade ein Zitat ein von Blaise Pascal. Der hat mal gesagt, sinngemäß, in jedem menschlichen Herzen ist ein Loch, das durch nichts anderes gefüllt werden kann, als durch Gott selbst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich in dieser Zeit dieses Loch sehr, sehr stark gespürt habe. Und gemerkt habe, es ist wirklich nichts da, womit ich dieses Loch stillen kann. Und das war für mich manchmal sehr unerträglich, dieses Loch auszuhalten.
Bist du abgestürzt?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur wegen des Kinderwunschs, sondern da kam natürlich auch diese schwere Depression hinzu. Ich hatte teilweise auch psychotische Symptome, wo ich auch religiöse Wahnvorstellungen hatte. Und in dem Zeitraum hatte ich das Gefühl, ich falle. Da ist nichts mehr unter mir. Ich bin in einem Loch drin und ich falle nur noch. Ja.
Hast du Gott gehasst?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe Gott nicht gehasst, ich war auch nicht wütend auf Gott.
Ich komme deswegen drauf mit religiösen Wahnvorstellungen.
Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich muss da so ein bisschen trennen voneinander, weil in dem Zeitraum, als ich psychotisch war, da war ich ja nicht ich selbst. Da war ich ja wirklich krank. Und in diesem Zeitraum, wo das so extrem war, da war ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich einen Gedanken gehabt, der nicht vergeben werden kann, der so gegen Gott ist, dass Gott mir nicht mehr vergeben kann und dass ich in die Hölle komme. Mhm. Und da waren Gedanken wie, ich sympathisiere mit dem Teufel und so, also richtig krass, kann man gar nicht beschreiben, und es hat sich auch so angefühlt, als wäre ich auf der Vorstufe zur Hölle. Mhm. Und wenn das Telefon zu Hause geklingelt hat, dann habe ich gedacht, da ruften jetzt Leute aus meiner Gemeinde an, also ich bin in einer christlichen Gemeinde zu Hause, in einer Kirchengemeinde, und da rufen jetzt Leute an aus der Gemeinde und sagen meinem Mann, wir müssen die Miriam aus unserer Gemeinschaft ausschließen, weil die sympathisiert jetzt mit dem Teufel. Und in dem Zeitraum, klar, war in mir die Sehnsucht da, ich will wieder mit Gott sein, ich habe ihn doch lieb. Was ist da auf einmal gerade los? Ja. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe Gott gehasst. Mhm. Aber die Krankheit hat mich total krank, ja, hat mir kranke Gedanken beschert.
Wie lang ging die Phase?
Ich muss gerade mal überlegen. Ungefähr 5 Monate, bis ich dann einen Platz in der Klinik hatte.
Das ist lang. Mhm.
Ja, das war heftig. Da würde ich jetzt auch sagen, in dem Zeitraum war gar nicht mehr so dieser Kinderwunsch Hauptthema, sondern da war eigentlich nur noch Thema, ich will da jetzt von jetzt auf gleich raus. Also das konnte so nicht weitergehen.
Mhm. Gut, arbeiten war in diesem Zustand überhaupt nicht möglich?
Nee, arbeiten sowieso nicht. Klar, in den ersten 2 Wochen bin ich dann manchmal, ich habe ja nachts nicht mehr geschlafen zu dem Zeitraum und ich bin dann manchmal um 10 zu Fuß in die Schule gegangen, um irgendwas zu tun. Und dann war ich in der Schule, aber ich habe meinen Kollegen...
Nachts um 10? Also
nee, tagsüber um 10.
Ja.
Aber ich habe meinen Kollegen, die mich dann vertreten haben, auch dann direkt gesagt, also es hat keinen Zweck, ich gehe wieder nach Hause. Das ging nicht. Ging nicht.
Und alles fing an und begann und wurde schlimmer durch die Sehnsucht nach dem Kind.
Letztendlich schon, wobei dann dazu kam, also das, was eigentlich dann diesen Burnout ausgelöst hatte, war, dass mein Vater an Lungenkrebs erkrankt war und dann auch gestorben ist. Meine Mutter hat MS, seitdem ich 6 Jahre alt bin, und in dem Zeitraum hat meine Mutter einen sehr schweren MS-Schub bekommen und beide waren eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sich zu helfen oder zu leben. Ich musste da sehr, sehr stark eingreifen und ja, und als dann mein Vater gestorben war, habe ich die Beerdigung organisiert und die Feierlichkeit. Und es war eine sehr schöne Beerdigungsfeier, muss ich sagen. Aber was ich dann sehr stark betrauert habe, war, was ist denn, wenn ich mal sterbe? Wenn mein Mann vor mir geht und ich bin noch da, wer organisiert meine Beerdigung? Mhm. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber das hat mich beschäftigt. Mhm. Und es hat mich traurig gemacht, dass da keine Kinder sind, die ein Lied vortragen oder die das so liebevoll organisieren. Und ein Gefühl von Einsamkeit war auch auf jeden Fall da, weil ich habe irgendwie gemerkt, von oben bröckelt es. Also damit meine ich, meine Vorfahren sterben jetzt nach und nach. Meine Oma ist dann auch gestorben, die ich sehr wertgeschätzt habe und lieb hatte. Und nach mir kommt nichts mehr. Also.
Und dann sagtest du eben, du gingst in die Klinik. Mhm. War das der Anfang der Besserung?
Also ich war 2014 schon mal in der Reha, nachdem ich dann den Burnout hatte. Hab dann auch wieder angefangen zu arbeiten und bin dann ein Jahr später eben nochmal krank geworden, da kamen dann die psychotischen Symptome dazu und dann war ich wirklich in der Psychiatrie. Danach ging es mir wirklich besser. Ich habe dann allerdings im Rahmen der Tagesklinik in Gummersbach, die ich besucht habe, Medikamentenumstellung gehabt. Und dann fing eigentlich alles wieder von vorne an. Medikamenten ausprobieren. Dann wollten sie mir am Ende das Mittel der letzten Wahl geben. Leponex, Clozapin ist der Wirkstoff. Das ist so ein Medikament, da wirst du eigentlich nur dick von, aber ich weiß nicht, ob das sonst auch wirkt. Nee, und dann...
Mittel, es hört sich an wie so die Todesspritze.
Oder so habe ich mich auch gefühlt. Also war wirklich hilflos in der Zeit.
Mittel der letzten Wahl. Mhm. Heftig.
Und dann habe ich das Medikament nicht eingenommen, habe ein anderes eingenommen, was ähnlich wirkt, aber nicht ganz so krass ist. Und das Einzige, was gewirkt hat, war auch Gewichtszunahme. Aber sonst hat mir das nicht wirklich geholfen. Und dann habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Psychiater die Medikamente, die ich genommen hatte, so ganz langsam ausgeschlichen, weil ich gesagt habe, ich möchte es ganz ohne versuchen. Und das haben wir dann auch über einen längeren Zeitraum gemacht. Er ist da zum Glück mit mir gegangen, also ne, sofern er das auch vertreten konnte. Und seit... Mai 2018 bin ich ganz frei.
Ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
Nee. Und was noch dazu beigetragen hat, dass es mir besser ging, war dann ab Dezember 2016, da ist meine Oma verstorben und ich hatte die Möglichkeit, sie in den Tod zu begleiten. Und diese Situation hat in mir... Ich habe eine Entscheidung getroffen daraufhin und habe gesagt, okay, die Oma ist 91 Jahre alt geworden, die hat ein erfülltes Leben gehabt, du bist jetzt knapp 40, du hast bestimmt noch ein paar Jahre vor dir und du willst jetzt das Beste geben, um ja, nach Möglichkeit ein fröhliches Leben zu führen.
Kinder hin oder her.
Genau. Ich habe dann eine Entscheidung getroffen, die auch mir sehr verholfen hat zur Besserung, und zwar habe ich mich entschieden, den Bestatter von, der meinem Vater und meine Oma beerdigt hat, den habe ich gefragt, ob ich bei ihm mal ein Praktikum machen kann.
Ach.
Weil ich das Bedürfnis hatte, zum einen mich mit dem Tod auseinanderzusetzen, dadurch, dass ich ja auch Trauerfälle in der Familie hatte, und zum anderen auch mit dem Thema Trauer. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ich muss da jetzt mal wissen, was geht da ab hinter den Kulissen.
Technisch.
Genau. Und vor allen Dingen auch meine schon seit Kindheit Angst vor dem Tod, vor meinem eigenen Tod. Auch da habe ich gedacht, auch da könnte mir das jetzt helfen.
Und wie lange hast du das Praktikum gemacht? Ein halbes Jahr, oder?
Nee, nicht ganz so lange. Das waren ungefähr 2 Monate. Da war eine Kollegin ausgefallen, die war krank. Und von daher war er...
Das ganze Programm, Leichenwaschen, Einsargen, Anziehen, Schminken.
Ja, und das halt vom ein Tage alten Baby
Ach.
Bis hin zum alten Greis. Ja. Ja, und vor allen Dingen hat mir dieses Praktikum auch geholfen. Ich bin auf eine sehr gute Idee gekommen, was meinen Kinderwunsch angeht.
Nämlich?
Ich habe nämlich gemerkt, in diesem Praktikum, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem ein Tage alten Baby, was wir dann beerdigt haben, das ist eigentlich genau das, was mir fehlt. Ich habe im Grunde genommen nichts, was ich betrauern kann. Also ich kann zwar betrauern, dass ich keine Kinder habe, aber ich habe mich so sehr danach gesehnt, irgendeinen Ort zu haben. Sowas wie ein Grab oder ein Friedhof, wo ich hingehen kann und vielleicht mal Blümchen hinstellen oder so. Und dann habe ich mir das überlegt und habe meinem Mann das vorgeschlagen, habe gesagt, ich möchte gerne eine Trauerfeier organisieren. Für unser nicht geborenes Baby.
Und der Mann sagte, machen wir.
Ich habe ihm gesagt, ich gebe dir mal ein bisschen Bedenkzeit. Ich weiß, dass die Idee komisch ist. Aber wenn du dir das vorstellen kannst und mitgehst, dann werde ich da verschiedene Dinge organisieren.
Und was hast du gemacht? Oder ihr?
Also erstmal hat mein Mann zugestimmt und hat gesagt, okay, machen wir. Dann habe ich das auch dem Bestatter erzählt. Mein Praktikum war gerade ganz frisch vorbei und ich habe ihm gesagt, ich möchte das so gern machen. Wie teuer ist denn so ein Sarg? Ich kenne mich damit nicht so aus. Naja, und da hat er gesagt, ja, weißt du was, das war ja ein Praktikum, du hast hier nichts verdient. Und ich gebe dir für diese Beerdigung quasi als Anerkennung für deinen Einsatz hier, schenke ich dir einen Fötensarg. Das ist so ein ganz kleiner Minisarg.
So groß?
Ja, ein bisschen größer, ein bisschen länger. Aber sonst, also die Größe passt. Ja, der heißt wirklich Fötensarg und den hat er mir dann geschenkt. Ich habe den schön verziert, angemalt und dann habe ich meinen ehemaligen Schulleiter angesprochen. Der ist ein Vertrauter von mir. Wir haben oft über den unerfüllten Kinderwunsch gesprochen und ich habe ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, die Rede zu halten? Und er hat gesagt, ist zwar etwas ungewöhnlich, aber es ist euer Wunsch und ich mache das. Und dann haben wir Leute eingeladen in unserem engsten Freundes- und Familienkreis, wo wir wussten, die können damit umgehen und die...
Halten euch nicht für bekloppt.
Genau.
Ganz wichtig. Ja, ja.
Die halten uns
klar,
nicht
für da kannst du nur, da musst du alle Neinsager verbannen.
Genau, ne? Richtig.
Nur die Ängsten.
Genau. Ja. Und was wir noch gemacht haben, wir hatten ja jetzt eigentlich nichts, was wir in den Sarg reinlegen können. Und es gibt so kleine Embryos aus Plastik, die kann man auch im Internet bestellen. Davon haben wir einen genommen als Symbol, haben den da reingelegt. Und was ich auch cool fand, war, dass jeder von uns einen Brief geschrieben hat. Also mein Mann hat einen Brief geschrieben an einen nicht geborenen Sohn und ich habe einen Brief geschrieben an eine nicht geborene Tochter.
Habt ihr den euch gegenseitig vorgelesen?
Ja, ja, auf dieser Beerdigung haben wir diese Briefe, also Trauerfeier kann man ja sagen, auf dieser Trauerfeier haben wir diese Briefe dann vorgelesen jeweils.
Und dann habt ihr ihn in den Sarg gelegt?
Genau.
Und der Sarg, wo kam der hin?
Den haben mein Mann und ich dann zu zweit, das war meinem Mann wichtig, dass jetzt nicht die Leute hinterhergehen, dass das wirklich wie auf so einem Friedhof ist, sondern das war sein Wunsch, dass wir zu zweit diesen Sarg dann in unserem Garten haben wir den verbuddelt.
Hat es dir geholfen?
Also mir hat das sehr geholfen, einfach mal Raum zu haben, zum Trauern, beziehungsweise ich habe ja vorher schon auch in den Therapien sehr viel getrauert. Also bei mir war das mehr so ein, mehr in die Richtung, dass ich mit dieser Trauerfeier irgendwie gerne abschließen möchte, meine Trauerzeit. Und auf dieser Trauerfeier habe ich dann gesehen oder erlebt, dass meine Angehörigen, auch mein Mann besonders, auch sehr traurig darüber ist. Aber eben nicht so diese, mein Mann konnte sich nicht so diese Zeit nehmen, so wie ich. Ich war ja quasi durch den Burnout schon ausgekickt aus dem Berufsleben. Und er hat die ganze Zeit weitergearbeitet und
na gut, verdrängt und nach hinten geschoben und sich konzentriert auf das tägliche Daily Job, das ist ja ganz klar.
Ja, genau. Aber da kam doch einiges hoch. Und ich rechne es meinem Mann sehr hoch an, dass er da mitgezogen ist bei der Aktion und auch den Brief mit vorgelesen hat. Also es ist ihm sehr schwer gefallen, das hat man gemerkt. Aber er wollte das, das hat man auch gemerkt. Er wollte diesen Brief jetzt vorlesen.
Hat es deinen Glauben verändert?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht sehr oft gebetet habe dafür, dass ich doch jetzt endlich ein Baby bekomme. Ich muss gestehen, dass ich relativ früh die Situation akzeptiert habe.
Ja, was heißt gestehen? Das ist ja...
Ja, also jetzt im Nachhinein frage ich mich das, warum habe ich eigentlich nicht viel mehr dafür gebetet, dass es doch klappt? Sondern ich war nach ein, zwei Jahren probieren, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es so, ich akzeptiere das. Und meine Beziehung zu Gott hat sich insofern dadurch sehr, sehr stark verändert, als dass ich heute sagen kann, dass ich dadurch ein Stück vom Himmel erlebt habe. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil das ja eine traurige Angelegenheit ist. Aber ich habe oft in den Zeiten, wo ich so furchtbar traurig war und keinen gefunden habe auf dieser Erde, der mir Trost schenkt, nichts und niemanden, da habe ich erlebt, wie Jesus mich getröstet hat innerlich.
Kannst du das beschreiben? Wie das?
Ja, also das waren natürlich Zeiten, wo ich nicht mitten in der Depression war, weil da geht nicht, da ist man
geht's
traurig.
Geht's nur ums Überleben.
Genau, aber als ich in der Lage war, Gefühle wahrzunehmen und zu fühlen und alles und also bei mir, ich habe mir das so vorgestellt oder so erlebt, dass ich in dem Moment selber wie ein kleines Kind bin und zu Jesus auf den Schoß krabbel und ihm sage, es tut so weh. Ein bisschen so wie so eine Vater-Kind-Beziehung, ja. Also, und geweint habe und alles. Und dann war das irgendwie so, wie als würde Jesus mich an seine Brust drücken und sagen,
it's all right.
Ja, dieses Gefühl zu haben, dass da ist jemand, der versteht mich. Und dem ist es auch nicht schlimm, wenn ich am nächsten Tag wiederkomme. Ja, also ich selber habe dann manchmal gedacht, ey, jetzt doch nicht schon wieder. Ja, jetzt bist du am nächsten Tag schon wieder am Heulen.
Das schickt dich wieder weg.
Aber ja, oder man kennt das ja auch so aus Kindheitstagen. Als ich selber noch Kind war, wurde dann schon mal gesagt, jetzt hör mal endlich auf zu heulen. Und bei Jesus war das so anders. Ja, und dieses Verständnis zu spüren, dass er wirklich... Ja, ich musste auch gar nicht viel reden im Gebet. Mir fehlten auch manchmal die Worte, auch heute noch. Ich muss jetzt nicht groß erklären, ja, guck mal, die ist jetzt schwanger und bereitet gerade das Babyzimmer vor und ich bin so traurig. Also diese ganzen Worte muss ich gar nicht aussprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er weiß das und tröstet mich. Und von daher kann ich sagen, dass meine Beziehung zu Gott und mein Glauben sich sehr verändert hat dadurch.
Ist so ein Wunsch nach Kindern jemals vorbei?
Nicht wirklich. Also man, wie soll ich das sagen? Ich rechne jetzt nicht mehr, dass ich noch schwanger werde. Also es ist jetzt auch nicht so, wenn die Periode mal ein paar Wochen ausbleibt, dass ich dann direkt einen Test machen muss oder so, sondern es ist, das hat sich gelegt. Aber was jetzt halt natürlich immer noch ist, ist, wenn man jetzt Gleichaltrige erlebt und guckt, was machen deren Kinder gerade. Zum Beispiel die Schüler, die ich jetzt unterrichten würde im Moment, die sind so alt, wie meine Kinder sein könnten. Und deswegen bin ich auch gerade nicht in der Lage, als Lehrerin zu arbeiten, weil mich das zu sehr an alles erinnern würde. Das geht nicht mehr. Und ich habe mittlerweile gelernt, mich selber ein bisschen besser zu schützen. Ich merke manchmal, wenn ich jetzt mit anderen Frauen zusammen bin und da ist jetzt vielleicht gerade eine Schwangere in der Gruppe dabei, die in 2 Wochen entbindet. Und klar spricht man darüber, welche Farbe hast du genommen fürs Kinderzimmer und so. Und dann merke ich, okay, Themenwechsel, also für mich persönlich. Und dann spreche ich die Nachbarin an und sage, wie war denn euer letzter Urlaub oder so. Also ne, ich habe Möglichkeiten gefunden, wo ich selber meine Aufmerksamkeit dann auf was anderes richte. Aber klar, es begegnet einem immer wieder.
Du hast gesagt, du kannst nicht in der Schule arbeiten. Mhm. Kannst du generell arbeiten oder bist du noch im Stand des oder der Kranken?
Ja, wie soll ich das erklären? Also ich bin nicht sehr stressresistent. Das heißt, ich habe das jetzt mal ein bisschen versucht. Ich habe eine eigene Belastungserprobung gemacht in den letzten Wochen, also mehr privat, dass ich mal geguckt habe, wozu bin ich überhaupt in der Lage. Habe da ein bisschen was ausprobiert und habe gemerkt, das würde mich jetzt wieder in den Burnout treiben. Also ich musste da wieder so eine Notbremse ziehen. Und das, was im Moment geht, arbeitsmäßig, ist halt ein Minijob in der Suppenküche. Ich leite eine Suppenküche, wo ich allerdings nicht selber viel kochen muss, sondern wir haben einen Caterer, der uns beliefert. Und ich habe ein ganz tolles Team an der Seite, die viel machen und das erfüllt mich auch sehr. Das sind aber nur wenige Stunden in der Woche. Und was ich natürlich auch noch mache, ist, dass ich sehr kreativ bin, teilweise durch unser Gewerbe, was wir vor 1,5 Jahren gegründet haben, also mein Mann vielmehr, dass ich dann auch schon mal das eine oder andere verkaufen kann, was selbst genähtes oder so. Das schon. Ich fühle mich auch nicht sehr krank im Moment. Also ich bin lebensfroh, ich habe Ideen im Kopf und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich die Kreativität habe. Ich glaube irgendwie, dass diese Möglichkeit, kreativ zu sein, ist für mich so eine Art Therapie. Aber halt nicht jetzt in der Klinik oder so, sondern zu Hause.
Daheim bei dir.
Ja, genau.
Hast du es erlebt, dass auch Leute mit dem Finger auf dich zeigen?
Also was ich schon erlebt habe, ist, wenn ich dann eben gesagt habe, dass es bei uns nicht so klappt, dann habe ich schon sehr oft Ratschläge gehört.
No.
Und das ging vom Kinderwunschtee, der heißt wirklich so.
Kinderwunschtee?
Ja, das steht auf dem Etikett. Es gibt einen Kinderwunschtee, aber es hat nicht geklappt.
Ja, dann, aber das ist doch völlig normal, oder? Man klammert sich an jeden Strohhalm.
Ja, klar.
Egal, was es jetzt ist.
Ob es eine Massage des Bauchs ist. Also ich habe wirklich schon viel erlebt und auch mitgemacht. Und das fängt auch irgendwann an zu nerven. Eigentlich möchte man nicht Ratschläge hören in so einer Situation und man möchte auch kein Mitleid haben, sondern eher mit Gefühl. Also dass die Leute einen irgendwie ein Stück weit verstehen oder zumindest so tun, als ob, und einem zeigen, du bist aber trotzdem anerkannt und geliebt. Das war so ein Wunsch von mir irgendwie die ganze Zeit über.
Ich habe noch 4 Schlussfragen.
Mhm.
4 ganz wichtige Schlussfragen. Danke fürs Reingucken lassen in dein Leben, in deine Geschichte, Miriam. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Nicht nur einmal. Und wenn ja, warum? Und wie heißt's?
Okay, es gibt 2 Bücher, aber ich das Buch, was ich nicht nur einmal gelesen habe, ist zum einen das Neue Testament. Und was ich noch gelesen habe, ist ein Buch, das heißt,
ja, jetzt bin ich gespannt.
So mit meinen Worten gesagt, Der Schlüssel zur Freude, wie ein dankbarer Lebensstil dein Leben verändert. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau den Titel.
Also? Ich glaube, dann gucken wir doch mal einfach mal, was hier die Amazonen uns zu sagen haben.
Ich meine,
Schlüssel zur Freude.
Es wäre von Nancy Leigh de Moss.
Trommelwirbel, spannend. Nancy Leigh de Moss, genau. Der Schlüssel zur Freude. Guck mal, Taschenbuch 9,90 €.
Ja, das ist so ein Arbeitsbuch.
Ist es das?
Ja, ja, so sieht das aus.
Gut.
Wie eine dankbare Haltung ihr Leben verändert. Siehste, habe ich auch fast richtig gesagt, den Titel.
Und das hast du mehrmals gelesen?
Ja, das habe ich mehrmals gelesen. Das hat mir total geholfen, eine dankbare Einstellung zu entwickeln und in allem Problemen und in aller Trauer Dinge zu suchen, wofür ich dankbar sein kann. Und das richtet meinen Blick in eine gute Richtung und macht mich wirklich dankbar und froh. Ich freue mich über viele kleine Dinge in meinem Leben.
Da passt ja die nächste Frage ganz genau dazu, nämlich wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Vor 5 Jahren hatten wir 2014, da war ja gerade dicke Krise.
Genau. Früher habe ich immer gedacht, ich müsste es allen um mich herum recht machen. Ich müsste die Erwartungen anderer erfüllen. Das ist meine erste Bestimmung, habe ich früher immer gedacht. Und dann habe ich immer darauf gewartet, bis das alles erfüllt ist. Und dann kann ich mich um mich kümmern.
Oh.
Und das hat mich letztendlich auch krank gemacht, weil ich gemerkt habe, dieser Punkt kommt gar nicht. Ich mache es nie allen recht. Und heute habe ich auch nicht mehr diesen Anspruch an mich, es allen recht zu machen oder die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern in erster Linie kann ich besser auf mich selber achten, dass ich einfach auch gucke, wo brauche ich eine Auszeit, ne? Ich brauche viele Ruhezeiten einfach, die muss ich einhalten und die möchte ich auch einhalten. Und da müssen die anderen Leute mit klarkommen.
Top. Echt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Also eine Überzeugung zumindest, dass ich mir sagen kann oder dass ich über mich sagen kann, dass ich wertvoll und liebenswert bin.
Auch ohne Kinder?
Genau.
Cool.
Und, ja, auf jeden Fall.
Bist du ja auch.
Ja, aber ja, da habe ich aber eine Weile für gebraucht, um das zu kapieren.
Und wenn dir das jemand sagte, hast du das dann nicht geglaubt? Oder gab es niemanden, der dir sagte, you are beautiful?
Trifft beides zu. Okay. Also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass es jemand zu mir gesagt hätte. Und ich glaube, selbst wenn es jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht wirklich geglaubt in meinem tiefsten Innern.
Beziehungsweise gehört.
Ja.
Und heute?
Ja, heute kann ich das aus mir selber heraus sagen und wissen. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass irgendjemand anders kommt und mir das sagt. Ich meine, natürlich freue ich mich darüber, wenn das passiert, aber ich weiß es aus mir heraus. Gott hat mir das ganz klar gezeigt.
Ach, das kann ich voll bestätigen.
Dankeschön.
Siehst du? Vor laufender Kamera. Deshalb die letzte Frage, Miriam. Mhm. Plakatfrage an einem beliebigen Ort. Plakat. 100.000 Leute fahren in der Stunde dran vorbei und lesen eine Woche lang dein Plakat. Was würde draufstehen?
Gott kann aus einer Wunde ein Wunder machen.
Hinterlass der Miriam einen fetten, fetten Daumen. Wirklich, das ist so genial, wie sie einem das Thema öffnet und auch wie sie damit umgegangen ist, mit dieser Beerdigung und boah, oder Trauerfeier. Nächste Woche gibt's das nächste Thema und die neue Folge. Und bis dahin, bleibt oder werdet super, Frau. Macht's gut. Tschüss.